Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Heute soll es gehen um käferäugige Ungeheuer, um Bug-Eyed Monster. Und der Spezialist hierfür, ich begrüße ihn ganz herzlich im Studio, ist Hartmut Kasper. Guten Tag, Herr Kasper.
Ja, guten Tag, Herr Drees. Ja, in der Science-Fiction hat man als Held ja selten seine Ruhe. Besonders gerne vergriffen sich Monster from Outer Space an menschlichen Frauen. Bevorzugt übrigens an Blonden und Blauäugigen, wie man den Titelbildern der frühen Pulp-Magazine entnehmen kann. Da sieht man, wie genau diese, also die Bug-Eyed Monster, mit ihren dürren Armen oder schleimigen Tentakeln nach dem Objekt ihrer Begierde ausstreckten.
Das klingt wenig appetitlich, biologisch betrachtet auch eher nach einem Fehlgriff. Was genau wollen diese Bug-Eyed Monster mit den Frauen anstellen?
Über die Absichten ist in der Tat wenig bekannt. In der Regel sprach man ja nicht mit den Invasoren. Es galt erst schießen, dann doch nicht reden. Immerhin lieferte dieser Zugriff über die Artgrenzen hinaus den männlichen Menschenhelden beste Argumente, ihren sexuellen Besitzstand zu wahren. Ist ja noch heute in gewissen Kreisen ein durchaus beliebtes Motiv. Die wollen uns unsere Frauen wegnehmen, diese Bug-Eyed Monster, auf sie mit Gebrüll.
Und diese Außerirdischen bevölkern die Roman- und Filmwelten der Science-Fiction seit wann, Herr Kasper?
Zunächst einmal bevölkern sie die Titelbilder der sogenannten Pulp-Magazine der 1930er Jahre. Diese Pulps sind auf billigem und stark holzhaltigem Papier, auf Pulp eben, gedruckte Abenteuermagazine, die sich in den USA, dann auch in Europa als Massenmedium großer Beliebtheit erfreuten. Erzählt wurden überwiegend utopisch-fantastische Geschichten oder Krimis. Die bekanntesten dieser Magazine hießen Amazing Stories, Weird Tales, Astounding Stories oder einfach Science Fiction.
Die, das soll nicht verschwiegen werden, auch solchen Autoren eine erste Publikationsmöglichkeit boten, die später prominent und hoch angesehen sein sollten. Dashiell Hammett, Arthur C. Clarke, Raymond Chandler, Frank Herbert, George R. R. Martin, Robert Silverberg, Ray Bradbury oder Philip K. Dick, um nur einige zu nennen, die aber nicht alle zum Zoo dieser Bug-Eyed Monster beitrugen, oder?
Nein, und Monster ist ein hierzulande auch sonst gut eingebürgertes Wort. Die ursprüngliche deutsche Bezeichnung war Monstrum, was so viel wie Ungeheuer oder Untier bedeutet. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und meint ein mahnendes Zeichen der Götter durch eine widernatürliche Erscheinung. Seine Wurzel liegt in dem Wort monere, mahnen oder erinnern.
Das Monster will uns mahnen, es will uns warnen. Wovor?
Vielleicht mahnt es, die Endlichkeit von allem nicht aus dem Blick zu verlieren, das allgemeine Risiko, das Lebensrisiko, dass auch die unverhoffte Invasion blutrünstiger und zerstörungswütiger Angreifer aus fremden Welten leider nicht ausschließt.
Und gegen die sich zu verteidigen, da ist dann jedes Mittel recht, nicht wahr? Also wer gegen Monster kämpft, der macht keine Gefangenen und Kompromisse schon gar nicht. Seit wann ist denn der Begriff Bug-Eyed Monster verbürgt?
Das lässt sich so genau gar nicht datieren. Sicher war das Motiv, das Bildmotiv, lange vor dem Begriff präsent. Ein Nachtrag also zum visuellen Fakt.
Und die Science-Fiction ist ja durchaus ähnlich wie der Western, ein stark visuell geprägtes, geradezu ikonisches Genre.
Ja, immerhin Bug-Eyed Monsters ist der verbürgte Titel einer Sammlung von Kurzgeschichten, die Anthony Cheatman im Jahr 1972 herausgegeben hat. Im Vorwort bezieht sich Cheatham hinsichtlich der Genese dieses Motivs natürlich auf Urvater H.G. Wells.
Seine achtbeinigen Marsianer aus der Krieg der Welten machten den Urtyp dieser übergroßen Widerlinge bekannt, mit ihren Tentakeln, Rückenpanzern, Schnäbeln, Antennen, Facettenaugen, ihrer Menschenfeindlichkeit und ihrem Mundgeruch. Typen, deren koloniales Begehren ganz auf den dritten Planeten der Sonne ausgerichtet war.
Womit die Erde, die ja immer weiter aus dem Zentrum der Schöpfung entrückt worden war und in ihrer kosmischen Bedeutung minimalisiert, immerhin ein wenig überirdische Aufmerksamkeit zurückerstattet bekommt.
Ja, so ist es. Wenn wir schon nicht mehr im Mittelpunkt des universalen Interesses stehen, sondern bloß als Primaten-Nachzügler am Rand der Milchstraße hausen, so dürfen wir uns wenigstens solcher Hausbesucher aus dem Himmel erfreuen.
In der nicht unbegründeten Hoffnung, dass im Fall des Falles sich der US-amerikanische Präsident schon an den Steuerknüppel eines Starfighter setzen wird, um die Invasoren eigenhändig zurückzuschießen.
Ja, ohne jeden Zweifel, das kennen wir aus dem Kino.
Das Bug-Eyed Monster ist immer als Hybrid erschienen. Es hat die Facettenaugen eines überlebensgroßen Insekts, aber gerne die schleimigen und mit Saugnäpfen bewehrten Tentakeln eines Kopffüßlers. Ist das nicht dennoch grotesk, auch wenn wir uns hier im Bereich der Science-Fiction bewegen?
Das muss sogar grotesk sein. Die Science-Fiction ist ja auch, neben vielem anderen, die Siegelbewahrerin des Grotesken, des viel zu Großen, des viel zu Kleinen, der aus Pflanzen, Tieren und Menschenwesen gemischten Gestalt. Man denke an Titan wie die Transformers, halb Roboter, halb PKW. Oder an Däumlinge und Subdäumlinge wie den Superhelden Atom, den seine Hightech-Rüstung schrumpfen lässt.
Superhelden und Superschurken und haufenweise Invasoren, das klingt schon nach leichter Beute für den Literaturkritiker, oder? So stellen wir uns doch Trivialliteratur vor. Die Figuren sind gesetzt, moralisch sind die Fronten klar. Auf der einen Seite menschliches Fleisch und Blut, auf der anderen Kreaturen der Tiefe mit Körperattributen, die Angst machen. Und wo man Angst hat, darf der Verstand pausieren, oder?
Das kann man nicht bestreiten, muss man auch gar nicht. Michel Houellebecq hat sich gegen Ende der 1980er Jahre einmal mit dem Werk von H.P. Lovecraft auseinandergesetzt. Das Buch erschien unter dem Titel »Gegen die Welt, gegen das Leben«. Auf dem Titelbild meiner Ausgabe sieht man die in die Höhe gereckten acht Arme eines Oktopoden. In diesem Essay heißt es:
Wenn sich die morbiden Nebelschwaden der kraftlosen Avantgarden erst einmal verzogen haben, wird das 20. Jahrhundert vielleicht als das goldene Zeitalter der epischen und fantastischen Literatur erscheinen. Säulen einer Traumliteratur, die von der Kritik im gleichen Maße verachtet werden, wie sie vom Publikum geschätzt werden.
Traumliteratur, also von Träumen oder von Albträumen?
Da sieht Houellebecq jedenfalls aus der Perspektive Lovecraft wohl kaum einen Unterschied, wenn er schreibt:
Das Leben ist schmerzhaft und enttäuschend. Folglich ist es nutzlos, neue, realistische Romane zu schreiben. Das ist das tiefe Geheimnis von Lovecrafts Genie. Es ist ihm gelungen, seine Verabscheuung für das Leben in greifbare Feindseligkeit zu verwandeln. New York hatte ihn endgültig gezeichnet. Sein Hass auf die stinkende und amorphe Bastardwelt, dieses moderne Babylon, auf den fremden, bastardartigen und missgestalteten Koloss, der in seinen Grenzen Kauderwelsch redet und vulgär heult, ohne Träume zu haben, steigert sich im Laufe dieses Jahres 1925 immer wieder bis zum Wahn.
Das zentrale und wirklich weiterführende Wort scheint mir übrigens der Begriff Kauderwelsch zu sein. Mit dem wirklich Fremden, dem Bug-Eyed Monster, lässt sich nicht reden. Erstens spricht man keinerlei gemeinsame Sprache. Darüber hinaus kommunizieren wir als Menschen nicht nur verbal, sondern mimisch und gestisch. Das Monster aber zeigt uns keine verständliche Mimik, gestikuliert nicht human. Wir verstehen nichts. Und das Gefühl, nicht verstanden zu werden, erweckt in uns oft Aggression.
Und das Bug-Eyed Monster wäre die Allegorie, die Apotheose einer solchen willentlichen oder naturgegebenen Kommunikationsverweigerung?
Ja, das würde ich so sehen. Weswegen in neueren Werken der Science-Fiction übrigens das Problem der Kommunikation immer wieder und immer weiter in den Mittelpunkt rückt. Ich erinnere an Filme wie Arrival aus dem Jahr 2016, der auf einer Story von Ted Chiang basiert, der Story of Your Life aus dem Jahr 1998.
Die Sapir-Whorf-These, die hier dann zur Literatur wird, das ist eine prominente Erstkontaktgeschichte. Sie erschien unter dem Titel Geschichte deines Lebens 2011 in der Kollektion Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes im Golconda Verlag.
Richtig, und die Aliens sind mit ihren biegsamen Extremitäten unschwer als raumfahrende Abkömmlinge der alten SF-Monster zu erkennen. Nicht umsonst werden sie Heptapoden genannt. Das Abenteuerliche dieser Geschichte aber ist nun, wie es zwischen Menschen und Heptapoden doch zu einer Verständigung kommt. Hier ist es nämlich nicht so, dass ein sonst in der SF bewährter Translator oder Universalübersetzer angeschaltet wird, sondern es ist der Mensch, der sich in die Sprach- und Gedankenwelt der Ankömmlinge eindenkt und auf diese Weise das ganz andere kontaktiert.
Es ist wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte und das Erzählprinzip fällt auch zusammen mit dem, was erzählt wird. Das Motiv der Verständigung mit diesem ganz anderen, übrigens eben auch mit den Tentakelwesen aus dem Ozean, gehört neuerdings nicht mehr allein der fantastischen Literatur. Sie haben mir in diesem Zusammenhang das Werk Rendezvous mit einem Oktopus empfohlen. Ein Sachbuch der Naturforscherin Cy Montgomery. Ein Buch, das 2015 auf der Finalliste für den National Book Award stand. Bild der Wissenschaft hat es als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Das ist schön, aber was hat das mit Science Fiction zu tun, Herr Kaspar?
Naja, Montgomerys Buch trägt im US-amerikanischen Original den Untertitel »A Surprising Exploration into the Wonder of Consciousness«, also eine erstaunliche Entdeckungsreise in das Wunder des Bewusstseins.
Was, das gebe ich gerne zu, tatsächlich eine schöne Formel für die Science Fiction, wenn nicht für die Literatur überhaupt wäre. Das Ergebnis dieser Expedition?
Zunächst einmal erinnert die Autorin daran, dass die meisten Arten dieses Planeten im Meer leben und dass die meisten dieser meisten Arten wirbellose sind. In der Terminologie der Science Fiction, die Aliens, die wirklich Fremden, sind schon auf diesem Planeten angekommen, nämlich wir, die landlebenden Wirbelsäuleninhaber.
Solche auf den Kopfstellungen liebt die Science Fiction, ja.
Auch Montgomery befasst sich mit der Angst, die aus der Fremdartigkeit dieser Tiere erwächst. Sie schreibt:
Vielen Menschen kommt ein Oktopus nicht nur wie eine andere Nation vor, sondern eher wie ein außerirdisches Wesen aus einer fernen, bedrohlichen Galaxis.
Dann beginnt sie davon zu erzählen, wie es sich als Oktopus lebt, wenn man zum Beispiel nicht eine dominante Hand, sondern ein dominantes Auge hat oder in eine elektrische Haut gekleidet ist, die über ein Repertoire von 30 bis 50 Tarnmuster verfügt. Eine Haut übrigens, die wahrscheinlich sehen kann. Oder wenn man nicht mit einem ziemlich zentralisierten Gehirn denkt wie wir, das in 4 Bereiche eingeteilt ist, sondern in 50 bis 75 Bereiche, viele davon übrigens in den Armen angesiedelt. Und wie das so ist mit der Angst, sie ernährt sich von so manchem und überlebt viel, aber die Sympathie, das Verständnis für das andere überlebt sie nicht.
Das Bug-Eyed-Monster als Faszinosum, als Freund und Helfer beim Ausbau und der Erweiterung des eigenen Weltbildes, als extraterrestrischer Gesprächspartner mit einem angstfreien, geradezu sozialdemokratischen Dialog aufgeklärter kosmischer Individuen. Wo bleiben denn da Furcht und Schrecken und die daraus erwachsenen Spannungsmomente? Müssen wir uns von dem Monströsen verabschieden? Haben das Ungeheuerliche und das Ungeheuer gar keine Lobby mehr und kein Reservat in der Science-Fiction? Sind sie nur noch als tutende und blasende Musikanten in Star-Wars-Weltraum-Kaschemmen zugelassen, wo edle Jedi-Ritter einen konspirativen Cocktail schlürfen? Wer rettet die Monster vor der Verständigung und der Verbrüderung mit uns, Herr Kaspar?
Naja, ganz verloren sind sie ja nicht. Wir müssen uns nur in ein Werk von Ian M. Banks begeben, einen der großartigsten SF-Autoren aller Zeiten übrigens, der mit seinen Romanen und Novellen rund um die Kultur eine eigene visionäre Welt geschaffen hat.
Was wäre diese Kultur?
Diese Kultur, The Culture, ist die Bezeichnung für eine meta-artliche galaktische Gemeinschaftszivilisation aus mehr oder weniger humanoiden Völkern verschiedenen Ursprungs. Die Mitglieder dieser Kultur haben samt und sonders allerlei Einschränkungen hinter sich gelassen, die uns Erdenbürger heute noch plagen. Armut zum Beispiel, Krankheit oder ein festgelegtes Geschlecht. Ja, sogar die Sterblichkeit hat man endlich überwunden. Die Raumschiffe dieser Kultur sind unvorstellbar große Maschinen, versehen mit einem eigenen Bewusstsein. Diese Schiffe sind, wie auch die kleineren künstlichen Intelligenzen, die Drohnen, Vollbürger dieser Kultur. Allerdings, das wollen wir nicht verschweigen, von Seiten dieser Megaschiffe und der Drohnen kommt es vor, dass man mit ein wenig Herablassung auf die organischen Bürger blickt, deren biologische Hirne etwas altertümlich, um nicht zu sagen, rückständig anmuten. Dennoch, man leidet in dieser Culture keinen Mangel.
Kurz gesagt, eine Welt, in der ein jeder alles hat, was er will und mehr und das umsonst und für immer.
Genau, etwas in der Art. Die Erde und ihre Menschheit, wir sind übrigens, tut mir leid, nicht Mitglied dieser Kultur. Wir haben uns noch nicht qualifiziert. Die Kultur ist natürlich auch ein nicht uninteressantes literarisches Experiment. Was bliebe eigentlich noch zu erzählen, wenn dem Menschen alle Not und alles Elend genommen würde? Endet die Literaturgeschichte dann in der allgegenwärtigen Idylle? Treten Hymnus und Lobgesang die Nachfolge von, sagen wir mal, Krimi und Science-Fiction an?
Das ist die Frage. Was antwortet Banks und wer ist das überhaupt?
Ian M. Banks wurde 1954 in Schottland geboren und ist leider schon im Jahr 2013 gestorben. Er hat gewissermaßen zwei Schriftstellerkarrieren hingelegt. Die eine unter dem Namen Ian Banks als Autor zeitgenössischer Prosa. Die andere als Ian M. Banks als Großmeister der Science-Fiction.
Und über welches seiner Werke sprechen Sie, Herr Kaspar?
Wir reden im Moment über sein echtes Opus Magnum, sein Roman Accession, der im Jahr 1996 erschien, also in einer Zeit, in der man nach dem Ende des Kalten Krieges und des Warschauer Paktes schon der Meinung sein konnte, in einer Art Post-Histoire zu leben, struktursolide und gegen alle unverhofften Umbrüche gefeit. Accession ist der vierte Roman seines großen Culture-Zyklus. Er wurde ein Jahr später von Irene Bonhorst ins Deutsche übersetzt und kam zuerst unter dem Titel »Die Spur der toten Sonne« in den Handel. Die Handlung? Eines Tages materialisiert ein schwarzer Körper, ein Planck'scher Strahler, der, was ein normaler Körper normalerweise nicht tut, sämtliche elektromagnetische Strahlung restlos absorbiert. Ein Ding wie dieses kann es nicht geben. Oder nur als Produkt einer Technologie, die der Kultur uneinholbar voraus ist. Das Objekt ist da und schaut und ortet vor sich hin und wirbelt durch seine bloße Anwesenheit das Selbstverständnis der galaktischen Zivilisation gehörig durcheinander, die sich bislang als Krone der Schöpfung betrachten durften. Der Held des Romans ist ein gewisser Bürgenar Hofoen, Botschafter bei einer anderen Zivilisation außerhalb der Kultur, nämlich bei den sogenannten Affrontern. Bei diesen Affrontern nun handelt es sich um eine oktopode Spezies. Affronter sind hochintelligent, militaristisch, sexistisch, derb, rücksichtslos, unhöflich, kurz, sie sind die Stars dieses Romans.
Backei-Tintenfischmonster, wie man sie kennt und liebt.
Ja. Besonders Gena liebt sie wirklich, gerade weil sie allem widersprechen, wofür die von sich selbst so unerschütterlich überzeugte Kultur steht. Und das ist das Besondere, der Dreh, die Pointe dieses Romans. Gena erkennt, dass die Kultur die Gelegenheit des plötzlich erschienenen Fremdkörpers nutzen will, um die Affronter-Zivilisation final zu disziplinieren, der Kultur anzupassen oder ihr botmäßig zu machen. Und also wechselt er die Seiten und erhält am Ende eine denkwürdige Belohnung. Die fortgeschrittene Biotechnologie verwandelt seinen Körper in den eines tintenfischigen Affronters.
Und so wäre der Mensch beinahe zum Bug-Eyed-Monster geworden. Wir müssen leider hier an dieser Stelle schon aufhören, Herr Kaspar. Wir werden uns in der nächsten Science-Fiction- und Fantasy-Sendung womit beschäftigen?
Mit alternativen Welten.
Alternative Welten werden Sie auch nach den nun folgenden Nachrichten wieder kennenlernen. Und zwar bei den Kollegen von Forschung aktuell. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.